Ja, guten Morgen. Seid herzlich gegrüßt. Es geht heute weiter mit unserer Predigtreihe Streitpunkte. Und heute ist es das Götzenopferfleisch. Oder auch Jesu Liebe und Rücksicht. Ein Leitgedanke dazu. Das Kennzeichen eines Christen ist nicht, dass er seine Freiheit ausschöpft, sondern dass er liebt wie Christus. Ich lese euch den 1. Korinther 8, 1 bis 13, ich muss vielleicht ein bisschen bei mir gucken machen. Grenzen christlicher Freiheit. Nun zu der Frage, ob wir das Opferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Ihr behauptet, wir haben doch alle die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist. Das stimmt. Aber die richtige Erkenntnis allein führt nur zu Hochmut. Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Wenn sich einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Wer aber Gott liebt, dem wendet sich Gottes Liebe zu. Dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Ihr habt recht, wenn ihr sagt, es gibt außer dem einen Gott gar keine anderen Götter. Und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und wir haben auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Durch ihn haben wir das Leben empfangen. Einige Christen haben das aber nicht erkannt. Bisher waren sie davon überzeugt, dass es wirklich Götter gibt. Wenn sie nun vom Opferfleisch essen, fürchten sie, damit die Götter anzuerkennen, und bekommen ein schlechtes Gewissen. Ja, was hat dieses Thema Götzenopferfleisch eigentlich mit uns zu tun? Ich glaube nicht, dass einer von euch schon mal auf so ein Markt war und hat sich da Götzenopferfleisch gekauft. Irgend so ein englischer Markt mit allem Möglichen. Worum geht es eigentlich hier? Es geht darum, wie gehe ich mit meiner Freiheit um? Wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, bist du gereinigt vor Gott. Du gehst in den Himmel. Du hast freien Zugang. Du hast komplette Freiheit. Doch, wie gehst du mit der Freiheit um? Es gibt da ganz viele Fragen. Darf ich Alkohol trinken? Oder darf ich jede Musik hören? Darf ich TikToks gucken? Und wenn ja, wie lange darf ich das scrollen? Oder darf ich tanzen und feiern gehen? Darf ich jede Kleidung tragen? Darf ich vielleicht einen Freund haben oder eine Freundin? Oder darf ich ganz viel Geld haben? Das Evangelium beginnt nicht mit einem Gebot. Es beginnt mit dem Kreuz. Das Christentum beginnt nicht mit Regeln, die du einhalten musst. Das und das und das und das und das und vielleicht kommst du in den Himmel. Sondern es beginnt mit dem Kreuz. Jesus, der Schöpfer des ganzen Universums, der Herr über alles. Er hätte eigentlich sagen können, ich werde euch jetzt mal zeigen, wo es lang geht. Er hätte auf die Erde kommen können und auf den Tisch hauen und sagen, jetzt macht ihr alle, was ich will. Alle Engel hätten ihn anbeten sollen und alle Menschen vor ihm niederfallen. Er hätte das gekonnt, hatte aber nicht. Er wollte eine echte Liebe, eine echte Beziehung zu uns haben. Eine freie Entscheidung. Deshalb ist er in der Futterkrippe gelandet. Der König wurde arm. Und der Schöpfer wurde selber Mensch. Der Richter der ganzen Welt wurde selbst gerichtet. So sogar ungerecht gerichtet. Und der Heilige trägt alle unsere Schuld. Er sagt nicht, ich nehme und ich fordere, sondern ich gebe und ich liebe. Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Erkenntnis ohne Liebe macht aus Christen Pharisäer. Ich lese mal den Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir haben Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis allein lädt auf, die Liebe aber erbaut. Und das ist wie bei einem Luftballon. Jetzt habe ich.
Einen Luftballon mitgebracht. Der ist groß und schön. So können wir unser Wissen anhäufen.
Und ich finde es auch gut. Ich finde, Christen sollten so gut ausgebildet sein wie möglich. Wenn du kannst, geh studieren. Lass dich herausfordern. Aber wenn wir ganz viel Wissen anhäufen und Gott ist gar nicht drin,
dann kommt eine kleine Krise.
Jetzt habe ich wieder eure Aufmerksamkeit. Amen. Dann kommt eine kleine Krise und piekst rein und es ist alles nur Luft drin. Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen. Also, wir können alles Bibelwissen haben. Ich finde es wirklich super, wenn man Bibelwissen hat. Und trotzdem, wir können ganz viele Seminare besuchen, Hebräisch lernen, Altgriechisch, yes, und jede Lehrfrage beantworten können. Und trotzdem würden wir nicht Jesus ähnlicher sehen, wenn nicht Jesus in uns ist. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr die meisten Bibelstellen auswendig kennt. Habt ihr nicht gemerkt? Nein, das heißt natürlich, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist der Prüfstein echter Erkenntnis. Warum macht Erkenntnis oder kann Erkenntnis stolz machen? Das fing schon im Garten Eden an. Adam und Eva standen vor dem Baum der Erkenntnis und die Schlange hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Ihr braucht dann Gott nicht mehr. Ihr seid unabhängig. Dann seid ihr frei. Ne? So vom Tag. Oh. Da fing es an. Und der Mensch wollte unabhängig sein. Der Sündenfall begann mit Stolz. Augustinus nennt Stolz die Mutter aller Sünden. Und C.S. Lewis schrieb sinngemäß, Stolz ist das Einzige, was den Menschen unfähig macht, Gott zu erkennen, weil er sich selbst genügt. Es steht in Vers 1, diese Erkenntnis bleibt auf, aber Liebe baut auf. Alles, jedes Wort, jede Entscheidung, jede Freiheit, die du hast, auch jeder Verzicht kann einen anderen Menschen aufbauen oder auch niederreißen. Vielleicht gewinne ich eine Diskussion, aber verliere meinen Bruder und meine Schwester. Vielleicht habe ich ja recht, aber ich zerstöre Vertrauen. Vielleicht setze ich meine Freiheit durch, aber verletze ein junges Gewissen. Liebe fragt, man baue ich gerade auf. Es gibt diese Armbänder, sich ja genau. Was würde Jesus tun? Ich finde, die können einen ganz schön unter Druck setzen, ne? So den ganzen Tag über nicht, was würde Jesus tun? Aber es ist auch was Wahres dran. Wie würde Jesus in dieser Situation handeln? Ich muss euch von meiner Tochter erzählen. als sie in der Grundschule war, schon lange her, da war sie so ganz stolz. Sie hat ihr T-Shirt hochgehoben, kann jetzt nicht so demonstrieren, und da so gezeigt.
So, da
ist Jesus drin. Hast du gesehen, Mama, da ist Jesus drin. Also sie meinte in ihrem Herzen natürlich. Und sie war so happy damit. Und dann hat sie mal eine Freundin besucht, die hatte so ein bisschen strengen Hintergrund. Und ich habe sie abends abgeholt, die war Tränen überströmt. Ich habe gesagt, was ist denn los? Habt ihr euch gezeigt? Nein, was ist denn los? Ja, Jesus hat mich doch nicht lieb. Die war wirklich völlig fertig. Ne? Und dann wurde ihr da gesagt, ja, also du hast keinen Zopf und du machst auch keinen Kleid an. Du bist leider kein Christ. Und da war sie wirklich am Boden zerstört. Ich musste sie erstmal wieder aufrichten und sagen, hey, das sind Kultursachen. Unterschiedliche Meinungen. Aber du hast doch eine Beziehung zu Jesus. Lass dich nicht verunsichern. Unser Gewissen ist sehr empfindlich. Und dass man jetzt auf den Schwachen aufpassen soll, heißt noch nicht, dass der Schwache auch immer bestimmen soll. Man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Das weiß ich übrigens ziemlich genau. Man kann entweder zu streng sein und dauernd sagen, also hier in der Bibel steht das und das und das. Oder du kannst auch zu locker sein. Ach, das ist alles egal, was du machst. Mach doch, was du willst. Aber das Problem liegt nicht am Fleisch, an dem Götzenopferfleisch, an der Regel, sondern an unserem Herzen. Bei dieser Geschichte mit dem Götzenopferfleisch, stell dir mal vor, das war bestimmt voller Erinnerungen für viele. Wir haben ja gehört, Korinth war eine wilde Stadt, die Leute haben sich da bekehrt, waren vorher im fürchterlichsten Götzendienst drin. Und dann kamen Erinnerungen hoch, wenn sie dieses Fleisch gesehen haben. Vielleicht eine Erinnerung, wie sie Schuld auf sich geladen haben. Vielleicht haben sie an irgendwelche Handlungen denken müssen. Vielleicht sogar an Gefangenschaft. Wir haben gehört, es gab ganz viele Tempelhuren. Die waren bestimmt nicht alle freiwillig da. Also, es gab da bestimmt Menschen, die wirklich sehr traumatische Erinnerungen hatten an dieses Götzenopferfleisch. Also es ist nicht nur irgendein Fleisch. Und übersetzt auf uns heute, wir brauchen seelsorgerliche Weisheit. Menschen sind total unterschiedlich, wisst ihr ja auch. Jeder hat seine andere Geschichte. Es gibt Leute, die sind alkoholabhängig, frei geworden, aber wenn die ein Glas Alkohol trinken, geht wieder alles von vorne los. Ich habe in diesem Bereich das Glück, ich kann ein Glas Wein trinken und dann denke ich ein halbes Jahr nicht mehr dran. Aber andere Leute sind da gebunden und die Liebe erkennt diese Unterschiede. Auf dem nächsten Bild, genau, ist ein Adventskranz. Passt wunderbar zu unserer Jahreszeit, hat ja Mario vorhin schon angekündigt. Aber ich brauchte einfach ein Beispiel. Ja, Adventskranz kann ein Riesenstreitpunkt sein in einer Gemeinde. Es gibt sogar eine Spaltung in einer Gemeinde dadurch. Erstmal sagt man, ja, also Weihnachten ist ja gegründet auf einem heidnischen Fest, sagen die einen. Die dürfen das gar nicht feiern. Die anderen sagen, ja, aber jetzt in unserer Kultur ist das komplett das Symbol für Christen. Manche wollen gar nicht mehr das Wort Weihnachten sagen, weil das so christlich ist. Dann sagen alle, ja, wie ist denn überhaupt der Adventskranz entstanden? Habe ich mal nachgeforscht. Johann Heinrich Michel, der hatte ein Rettungshaus. Der war Christ und hatte Waisenkinder aufgenommen und sehr schwierige Kinder. Das war im 19. Jahrhundert, also 1800 so und so viel. Und die Kinder, die waren so wie alle unsere Kinder. Wie lange müssen wir noch schlafen bis Weihnachten? Wann ist es soweit? Und jeden Tag, das hat ihn genervt, und dann hat er so ein Wagenrad genommen Und da immer 6 kleine Kerzen, rote Kerzen, eine große, weiße. Und das war der erste Adventskranz. Und später hatten wir dann nur noch 4 Kerzen. Und da gibt es wieder einige Leute, die sagen, boah, das Rad, das erinnert mich an mein historischen Profil, historischen Hintergrund, mit esoterischen Hintergrund. Das Rad der Wiedergeburt, ich kann also hier mit dem Rad kann ich nicht umgehen. Oder mit den grünen Zweigen, das erinnert mich an die Wiedergeburt im Sinne, dass man immer wieder von neuem geboren wird. Und die anderen sagen, ach wie schön, das ist, das symbolisiert so diese Vorfreude auf Jesus. Auch jetzt sind wir eigentlich in der Adventszeit. Wir freuen uns drauf, dass Jesus wiederkommt. Er kann jeden Moment wiederkommen. Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen, aber wir wissen es nicht. Wir können diese Vorfreude haben. In der Schule finde ich immer cool, um Weihnachten. Das ist so eine Erwartung da. Die Kinder sind so, boah, es geht natürlich um die Geschenke, aber trotzdem. Es ist so eine Erwartung da. Und deshalb, es ist einfach auch ein kultureller Unterschied. In der Bibel steht nichts von Adventskranz. Es steht nicht, wir sollen keinen haben, aber wir sollen auch nicht unbedingt einen haben. Also könnte man sich über alles Mögliche streiten. Christus starb für die Schwachen. Vers 11. Und so würde auch deiner durchaus richtigen Erkenntnis deinen Glauben schwacher Bruder zugrunde gehen, für den noch Christus gestorben ist. Also es ist wichtig, es geht nicht um die Regeln, sondern um die Liebe. Dieser Mensch, der dich gerade total nervt und ärgert, für den ist Christus gestorben. Für den hat Jesus so viel bezahlt. Immer wenn wir auf andere herabschauen, ich glaube, da kann sich auch keiner rausreden. Irgendwann schaut man mal auf jemanden herab, das ist halt menschlich. Aber auch für diese Person hat Jesus ganz viel bezahlt. Ich muss das mal hören. Ich war früher in einer ganz großen Gemeinde und war ein bisschen schwierig teilweise, aber ein Ding, das war krass. Wir hatten so eine Randgruppenarbeit. Ich war dann jede Woche mit auf der Domplatte. Und dann waren wir bei den Alkis und bei den Satansanbetern. Und dann waren wir noch, weiß nicht, also es gab bei den Junkies, gab so verschiedene Gruppen. Und die haben uns tatsächlich zugehört. Manchmal flogen Flaschen. Aber was wirklich das Krasse war, viele von denen sind dann in die Gemeinde gekommen. Und die hatten ja kein Klo und keine Dusche. Und es war ein Riesenraum, fast noch größer als dieser hier. Und der ganze Raum stank manchmal danach. Wirklich unglaublich. Und aber das eigentlich Tolle war, keiner von den ganzen Kleinen hat sich darüber beschwert. Für die wurden Riesentöpfe Essen gemacht. Und die wurden willkommen geheißen. Und viele, viele haben sich da auch wirklich zum Herrn bekehrt und sind weggekommen von der Straße. Das war wirklich so eine coole Sache, die ich nie vergessen werde. Ja, der Korintherbrief ist ja von Paulus und auch der lebt, was er predigt. In Philipper 1, 13 und 14 schreibt er, all meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem habe ich durch meine Gefangenschaft den meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Also Paulus sitzt in diesem dunklen römischen Gefängnis. Und ich glaube, römische Gefängnisse waren viel schlimmer als jetzt hier in Deutschland. Mit Ratten, Exkremente überall, also wirklich so richtig. Und Paulus saß nicht da und sagte, Warum passiert mir das? Ich habe doch so viel für dich getan, Gott, und nun das. Er hat nicht gejammert, sondern hat ermutigende Briefe geschrieben. Er hat in den Briefen geschrieben, freut euch eine Zeit. Er hat mit den Wärtern gesprochen und die haben Jesus kennengelernt und seine Brüder und Schwestern, also die Christen damals, waren durch ihn total ermutigt. Die haben gesagt, wenn Paulus da noch Mut behalten kann, dann kann ich in meiner Situation auch mutig sein. So, was bedeutet das nun für uns? Ist nicht die Frage, was darf ich? Sondern eher, worauf bist du bereit zu verzichten? Vielleicht darauf, das letzte Wort zu haben? Oder nochmal so eine verletzende Bemerkung so hinterher zu pieksen? Vielleicht auch deinen Stolz, dein Recht, deine Bequemlichkeit. Liebe kostet immer etwas. Jesus hat sie alles gekostet. Und zum Schluss die Gemeinde als Spiegel Jesu. Die Welt staunt mich darüber, dass Christen Recht haben. Sie staunt, wenn Christen lieben. Eine Gemeinde wird nicht dadurch attraktiv, dass wir alle die gleiche Meinung haben, sondern dadurch, dass wir trotz unterschiedlicher Prägung liebevoll miteinander umgehen. Das ist echt ein Ding für uns als internationale Gemeinde. Wir haben so viele verschiedene Menschen hier. Und doch lernen wir mehr und mehr miteinander liebevoll umzugehen. Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eingeborenen Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Darin liegt die Schönheit des Evangeliums. Es geht also bei dieser Stelle gar nicht um Opferfleisch, es geht um Jesus. Wenn wir mal aus Liebe auf etwas verzichten, dann ist das wie so ein kleines Echo vom Kreuz. Wenn du jemand anders im Glauben stärkst und es sieht kein anderer, dann ist das Wesen von Jesus sichtbar. Ich glaube, fast alle von euch können sich später gar nicht mehr erinnern, was hier gepredigt worden ist. Und können sich vielleicht auch gar nicht so sehr an den Lobpreis erinnern. Aber daran, wenn jemand liebevoll mit dir umgegangen ist, wenn jemand zugehört hat, wenn jemand nachgefragt hat, wie geht es dir denn? Lass uns eine Gemeinde sein, die die Bibel kennt. Lass uns eine Gemeinde sein, in der Jesus sichtbar wird. Erkenntnis beeindruckt Menschen, Liebe verändert Menschen. Amen. Ja, ich würde gerne mit uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir ewiges Leben. Wir haben schon hier ewiges Leben und dann in alle Ewigkeit. Wir sind deine Kinder, wir sind gerecht gemacht. Wir müssen nichts hinzufügen. Aber hilf uns trotzdem, liebevoll mit anderen Menschen umzugehen. Gerade vielleicht mit denen, die uns nerven. Ja, ich bitte dich da wirklich um deine Hilfe. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, aber ihn gerne drin haben möchtest, so wie meine Tochter, oh, er ist auch drin, dann lass uns zusammen das Gebet eines Kindes beten. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Lieber Herr Jesus, du bist für mich gestorben. Auferstanden.
Du bist für mich gestorben und auferstanden.
Ich wähle dich heute als meinen Retter und Herrn.
Ich wähle dich heute als meinen Retter und Herrn.
Ich will dir gehören.
Ich will dir gehören.
Dir will ich folgen.
Dir will ich folgen.
Amen.
Amen.